Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Runde Tatort Krankenhaus für euch mit Tanina und Peter. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und wir freuen uns auch sehr, dass ihr uns regelmäßig mit Mails beschießt und versorgt. Peter, die landen ja immer gerne bei dir. Da halte ich meine Finger raus. Du hast uns heute wieder eine nette Mail mitgebracht.
Ja, und zwar ist die von Tobias und Tobias schreibt uns: Hallo an das Team des Podcasts. Ich verfolge diesen Podcast von Anfang an und finde es unheimlich spannend. Frau Rottmann, Klammer auf, Tanina, Klammer zu, kannte ich schon aus der ein oder anderen Folge von Verbrechen von nebenan.
Ja, Grüße an Philipp Fleiter gehen raus.
Von mir auch. Und es wurde schon lange Zeit, dass dieses stimmliche Unikat einen eigenen Podcast bekommt. Also wunderbare Auszeichnung für Tanina.
Hui.
Zusammen mit der sachlichen, charmanten Stimme des Herrn Gellner bilden sie ein akustisches Dreamteam. Auch besonders loben möchte ich die Intro-Melodie, immer wieder Gänsehaut, wenn die Gitarre einsetzt. Ja, also das sind wirklich Lorbeeren, die wir uns gerne anheften, aber trotzdem bescheiden bleiben.
Ja, klingt gerade aber
klingt,
gar
klingt
nicht so.
Klingt nicht so, aber...
So, diese Mail suche ich uns heute mal raus. Warum wohl?
Ja, ich will sie aber noch zu Ende bringen mit dem letzten Absatz. Da schreibt er: ein besonderes Kompliment an das unsichtbare, stille Team im Hintergrund. Ich selbst spiele hobbymäßig Theater und weiß, dass solche Projekte ohne Unterstützung kaum möglich wären. Macht weiter so. Mit freundlichen Grüßen, Tobias.
Oh, Tobias, herzlichen Dank. Aber von welchem Team im Hintergrund sprichst du? Ich mache hier alles alleine und Peter leiht mir kurz seine Info. Nein, ist natürlich Quatsch. Wir haben wirklich Helfer dabei und ohne die würden wir das ja überhaupt nicht hinkriegen. Allein weil Peter und ich technisch ja schon, ja, wir sind Bratwürste. Wir lernen gerade ganz viel.
Wir sind, ich würde sagen, wir sind limitiert, aber Bratwürste vielleicht nicht, aber nicht weit von entfernt.
Ich sehe mich als limitierte Bratwurst. Nein, wir brauchen auf jeden Fall Sabrina. Die hilft uns im Hintergrund nämlich und stellt die ganzen Fälle überhaupt erstmal ins Netz. Ja, die kümmert sich um diesen ganzen technischen Bereich, die nimmt auch schon so eine erste Auswahl an Fällen vor und Peter, was sie ja nun auch noch macht, die unterstützt sich bei den ganzen vielen E-Mails, die reinkommen. Ne? Manche kann Sabrina schon mit beantworten aus juristischer Sicht, manchmal muss der Chef drüber, das bist dann du, also ohne Sabrina würde es donnerstags um Mitternacht überhaupt keine neue Folge im Netz geben, deswegen vielen Dank an Sabrina. Und dann haben wir natürlich noch unsere Jana. Und Jana ist begeisterte Social-Media-Kreateurin. Also wenn ihr da mal auf Insta geht, all das, was da so wunderbar aufploppt, das bastelt uns regelmäßig Jana. Und die hat ganz am Anfang, hat sie mich angerufen, hat gesagt: Tanina, du scheinst ja einen Podcast zu haben, aber wie sieht denn eure Insta-Seite aus? Ich mach euch das mal in schön. Ja, und seitdem haben wir sie ja auch nicht mehr gehen lassen.
Nein, zum Glück nicht. Und sie kümmert sich nach wie vor sowohl liebevoll als auch professionell um unsere Seite. Und wenn ihr das auch so seht, dann lasst uns gerne bei Instagram ein Follow da oder ein Like oder was auch immer. Das ist eigentlich so die Plattform, über die wir am meisten kommunizieren. Tatort Krankenhaus bei Instagram.
Hast du vielleicht auch noch eine Mail dabei, wo uns jemand ganz fürchterlich findet? Oder wollen wir heute einfach mal nur glänzen?
Ja, ich will jetzt nicht mit der Selbstbeweihräucherung weitermachen, aber die gibt es ganz, ganz selten. Es gibt mal so einzelne Kritiken, dass wir was falsch dargestellt haben. Ich erinnere mich jetzt an eine, die kam so vor 3-4 Wochen rein. Da sagte mir jemand, ich hätte den MDK, also Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, benannt und das heißt aber nicht mehr MDK, sondern nur noch MD, Medizinischer Dienst. Und das ist vollkommen richtig, aber das ist so eine Begrifflichkeit, die ich 25 Jahre genutzt habe, MDK, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich weiß natürlich, dass das mittlerweile MD heißt, aber das war so eine Nachlässigkeit und da ist vielleicht diesmal noch der Raum, das korrigierend einmal klarzustellen.
Schwöre, dass du es nie wieder falsch machen wirst.
Nee, das werde ich nicht. Aber ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist. Und aber richtig ist der medizinische Dienst.
Wir geben die Hoffnung bei dir noch nicht auf, Peter.
Das ist ja nett.
Ich habe einen neuen Fall für euch. Und Peter war nicht ganz unbeteiligt. Es ist ja ein Fall bei dir aus der Kanzlei. Und wir können in diesem Fall schon mal vorneweg sagen, der ist noch nicht zum Abschluss gekommen.
Nein, der läuft noch. Der ist aber kurz vor dem Abschluss. Wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht nur abgeschlossene Fälle hier vorstellen wollen und auch nicht nur erfolgreiche, sondern sowohl noch laufende, dass wir euch mitnehmen in den verschiedenen Stagen, also bis zum Abschluss, und aber auch mal Fälle besprechen, ja, die nicht günstig ausgegangen sind, weil die gibt es natürlich auch. Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, dass die Kanzlei jetzt alles gewinnt oder im Ersatzhaftungsrecht alles zum Erfolg kommt. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Und darum werden wir auch diese Fälle immer wieder einstreuen. Und heute ein Fall, der fast am Ende ist, aber noch nicht komplett abgeschlossen.
Er kommt auf jeden Fall aus der Kategorie, wer schön sein will, muss leiden. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und geguckt, woher dieser Satz eigentlich stammt. Da findet man aber nicht ganz besonders viel. Der Ausspruch ist schon ziemlich alt, gibt ihn in verschiedenen Varianten. Der Ursprung liegt vermutlich in der Mode, aber so eine ganz genaue Quelle, wie gesagt, findet man nicht. Weiß aber jeder, was gemeint ist, ne? Das kann zu eng sitzender Schuh sein, ein schmerzhaftes Tattoo oder auch eine Schönheitsoperation. Aber man kann es mit dem Leid auch unnütz übertreiben, und damit sind wir beim Fall von Katharina. Peter, du hast sie kennengelernt. Erzähl mal bitte, wer ist Katharina und was ist ihr Problem?
Also Katharina ist eine junge Frau, zumindest aus unserer Sicht, 32 Jahre alt, hat gerade ihr zweites Kind bekommen und lebt in einer durchaus glücklichen Beziehung mit ihrem Freund Ralf. Und nach der Geburt ihres Kindes ist sie nicht allzu glücklich, wie es an sich sein könnte und sie auch möchte, denn sie ist mit ihren Brüsten unzufrieden. Durch die Schwangerschaften und das Stillen hängen die Brüste ein Stück weit. Und das ist für viele Frauen ein Problem und heutzutage auch einfach operativ zu beheben. Denkt man, einfach operativ zu beheben? Dem ist sicherlich nicht so. Es gibt diese Operation sehr häufig, aber einfach ist sie nicht. Es kommt doch durchaus vor, dass das Ergebnis dann nicht so ist, wie man sich im Vorfeld vorgestellt hat. Und ich bin immer sehr zurückhaltend, wenn man sagen möchte, eine Operation ist einfach. Es gibt sicherlich Operationen, das sind Routineoperationen, aber auch gerade die sind dann besonders schwierig aus meiner Sicht, weil alles, was man routiniert macht, da ist auch immer so ein Einfallstor für eine Nachlässigkeit. Darum Vorsicht auch bei diesen Operationen.
Und du hast es ja gerade schon gesagt, und ich glaube, so ist das auch wirklich so. Einige Frauen können das nachvollziehen, dass man sich eben halt trotzdem einfach unwohl fühlt in der eigenen Haut, in der plötzlich schlaffen Haut. Da steht dann nichts mehr so, wie das damals stand. Und ich muss sagen, ich bewundere ehrlich gesagt immer die Frauen mit diesem starken Selbstbewusstsein, ne? Die so sagen, ja, jetzt habe ich gesunde Kinder und so sieht ein Körper nach Schwangerschaften nun mal aus. Bin ich auch stolz drauf, was mein Körper hier geleistet hat. Also da wirklich Chapeau. Aber das schafft halt nicht jede Frau. Viele versuchen, die für sich unschönen Brüste irgendwie zu verstecken. Manche zeigen sich ihrem Partner auch gar nicht mehr nackt, obwohl es die gar nicht stört. Und wie du auch sagst, man kann es ja beheben lassen heutzutage. Katharina hat sich mit ihren engsten Freundinnen besprochen. Teilweise recherchieren sie gemeinsam im Netz, welche Möglichkeiten der Bruststraffung es gibt, was sowas kostet, Risiken, Nebenwirkungen, also das volle Programm. Irgendwann ist Katharina soweit und vereinbart einen Termin in einer Schönheitsklinik. Das Gespräch mit dem behandelnden Arzt beschreibt Katharina als angenehm, aber auch als recht kurz. Der Ablauf der OP ist relativ schnell beschlossene Sache. Bei Katharina soll eine Mammaptose gemacht werden. Dabei wird die Brust durch die Entfernung überschüssiger Haut neu geformt, also das, was man unter einer Bruststraffung versteht. Und in Katharinas Fall sollen gleichzeitig zur Vergrößerung der Brüste noch Implantate eingesetzt werden. Der Arzt berät sie über die passende Größe des Implantats. Katharina wünscht sich ein natürliches Ergebnis. Die Brüste dürfen ruhig so ein kleines bisschen größer ausfallen als vorher, aber eben nicht übertrieben groß. Und es soll einfach alles wieder schön prall sein. Der Arzt empfiehlt ihr Silikonplantate in der Größe 180cc der französischen Firma Eurosilikon. Die würden perfekt zu ihrem Körperbild passen, sagt der Arzt. Katharina erinnert sich noch genau daran, wie begeistert ihr der Arzt die Implantate empfohlen hat. Sie würde damit wunderschön aussehen, und Katharina sagt hinterher, der Arzt hat sich fast mehr gefreut als ich. Nach diesem Gespräch händigt ihr der Arzt den Aufklärungsbogen aus und man vereinbart einen Operationstermin. Einige Monate später ist es dann soweit. Katharina freut sich auf ihre Brust-OP. Ein mulmiges Gefühl hat sie eigentlich nicht, nur ein bisschen Angst vor den postoperativen Schmerzen.
Ja, Tanin, da gibst du mir ein gutes Stichwort.
Immer gerne.
Mit der Bezeichnung einige Monate später. Stichwort für einen kleinen Exkurs. zur Aufklärung. Wir haben ja schon häufiger über die Aufklärung gesprochen. Da gibt es auch in zeitlicher Hinsicht ja einige Anforderungen. Und es ist nicht immer so, dass die Zeit zu kurz bemessen ist. Manche werden ja erst aufgeklärt, so auf dem Weg. Das Bett wird in den OP-Saal gefahren und dann wird so zwischen Tür und Angel noch vielleicht sogar nach der Sedierung die Aufklärung gemacht.
Unterschreiben Sie hier.
Das reicht natürlich nicht aus. Genau, unterschreiben Sie hier und man kriegt nur noch die Hälfte mit. Es kann auch andersrum sein, dass es zu lange her ist. Also wenn das Monate vorher passiert, kann es auch sein, dass die Rechtsprechung dann sagt, nee, das ist nicht mehr ausreichend, weil das nicht zeitnah im Kontext mit der Operation als solcher steht.
Ach so.
Und weil man ja dann wieder vielleicht vergessen hat, was alles passieren kann, darum darf es auch in der Hinsicht nicht zu lange zurückliegen. Also das wäre hier auch schon ein Ansatzpunkt zu sagen, Monate später, dann muss man die Aufklärung zumindest in Teilen, was das Wesentliche in den Kern anbelangt, nochmal wiederholen. Und das ist auch eine Fragestellung, die seltener vorkommt, aber in dem Fall hier schon sich gestellt hat. Und wichtig ist bei einer Operation, je umfangreicher die ist, je schwieriger, je komplikationsreicher, möglicherweise zumindest komplikationsreicher und umso risikobehafteter sie ist, umso mehr Zeit muss zwischen Operation und Aufklärung liegen. Also da muss es am Vortag, vielleicht sogar 2 Tage vorher stattgefunden haben. Aber wie gesagt, nicht zu lange zurück. Bei kleineren Operationen reicht es auch manchmal am Operationstag. Bei Notoperationen liegt auf der Hand, ist sie ganz entbehrlich. Da spricht man dann von der hypothetischen Einwilligung, ne? Wenn man so blutend nach einem Verkehrsunfall da liegt und nur noch eine Notoperation hilft, dann ist davon auszugehen, dass man damit einverstanden ist. Da kann man nicht mehr aufgeklärt werden. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Ne? Aber der Patient, die Patientin muss ausreichend Zeit haben, sich mit dem Für und Wider der Operation auseinanderzusetzen. Und darum muss es auch eine gewisse Zeit vorher stattfinden.
Und wir befinden uns jetzt am Krankenbett von Katharina. Sie ist jetzt aufgewacht nach der Operation und sie hat die Schmerzen, die sie befürchtet hatte. Aber sie steht das tapfer durch. Und als sie dann ihre neuen Brüste, das Ergebnis zum ersten Mal sieht, ist sie vom Ergebnis total begeistert. Ihr Mann im Übrigen auch. Und genau so hatte sie sich das Ergebnis auch vorgestellt. Mit diesem Hochgefühl geht Katharina mit ihren Freundinnen erstmal auf große Shoppingtour. Sie gönnt sich ein paar knappere Oberteile. Solche hat sie zuletzt als 20-Jährige getragen. Der Ausschnitt fällt hier und da auch ein bisschen tiefer aus. Katharina zeigt einfach stolz ihre neuen Brüste und ist einfach nur happy. Leider hält diese Freude nicht ganz lange an, denn schon nach 6 Monaten sind die operierten Brüste erschlafft und hängen wieder. Außerdem haben sich an den Brustaußenseiten Verhärtungen gebildet, die ihr starke Schmerzen bereiten. Mit diesem Ergebnis einer teuren Operation steht Katharina jetzt da und ist ja verständlicherweise kreuzunglücklich. Und wir stehen genau wie Katharina da und fragen uns jetzt, was ist denn hier schiefgelaufen? Hat da der Arzt einen Fehler gemacht oder sogar auch mehrere? Also Peter, ich nehme es mal vorweg, ihr habt mehrere Versäumnisse entdeckt.
Das haben wir, ja. Wir haben feststellen können, dass die Aufklärung unzureichend war. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Das war Monate vorher, dass sie aufgeklärt worden ist und dann erst viel, viel später die Operation. Das war eigentlich eine zu lange zeitliche Zäsur. Dann gab es aber auch noch die Problematik, dass der Arzt ihr hätte sagen müssen, dass sie ein äußerst schwaches Bindegewebe hat und daher die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Brüste nach einer gewissen Zeit wieder hängen werden oder zumindest könnten, sehr hoch ist. Und das hat er auch unterlassen. Und im Gutachten, das im späteren Verlauf eingeholt worden ist, hat die Gutachterin auch festgestellt, dass die Implantate zu groß und zu schwer gewählt worden sind und waren damit für Katharina einfach ungeeignet. Und die Verhärtungen, die du auch beschrieben hast, die aufgetreten sind, die seien auf die fehlerhafte Operation zurückzuführen. Und Katharina hat sich dann auch dahingehend eingelassen, dass sie gesagt hat, wenn sie das alles vorher gewusst hätte, also wenn sie dahingehend aufgeklärt worden wäre, dass das alles passieren kann, hätte sie sich nicht auf die Operation eingelassen, hätte sie nicht machen lassen. An dieser Stelle vielleicht nochmal kurz der Hinweis, das ist gar nicht das Entscheidende, sondern der Patient, in diesem Fall die Patientin, muss nur darlegen, dass er sich in einem sogenannten Entscheidungskonflikt befunden hätte, wenn er ordnungsgemäß aufgeklärt worden wäre, ob er sich vielleicht woanders hätte operieren lassen oder ob sie vielleicht eine andere Klinik aufgesucht hätte. Also man muss nicht darlegen, man hätte die Operation nicht gemacht, sondern nur diesen Entscheidungskonflikt, ob man den zu dieser Zeit oder bei diesem Krankenhaus oder bei diesem Arzt gemacht hätte. Das reicht eigentlich aus, um den nächsten Schritt zu machen im Rahmen der Aufklärung.
Also die Implantate zu groß, das Bindegewebe gar nicht in der Lage. Und jetzt kommt noch ein absoluter Knaller obendrauf. Peter, es steht der Vorwurf im Raum, dass der Schönheitschirurg gelogen bzw. auch Behandlungsunterlagen manipuliert hat. Was hat es damit auf sich?
Ja, in den vorgerichtlich übersandten Behandlungsunterlagen war vermerkt, dass Katharina entgegen dem ärztlichen Rat die Operation durchführen wollte.
Moment, ich habe in diesem ganzen Fall nicht in einem Satz gelesen, dass der Arzt von der Bruststraffung abgeraten hätte. Im Gegenteil, der soll doch so begeistert gewesen sein.
Ja, und bei dieser Aussage ist Katharina auch stets geblieben. Das sei in keinster Weise kommuniziert worden und deshalb ist zu vermuten, dass der Arzt im Nachgang die Behandlungsunterlagen zu seinen Gunsten, will ich mal sagen, bearbeitet hat. Und dem beklagten Arzt ist aufgegeben worden, die entsprechenden Daten der Programmbearbeitung zu übersenden. Diese sollen notfalls durch einen IT-Sachverständigen ausgewertet werden.
Ihr seid der Sache natürlich schon längst nachgegangen. Also hat sich das bewahrheitet? Hat er da nachträglich Infos verändert?
Ja, also die sachverständige Auswertung durch den IT-Gutachter hat ergeben, dass die Patientenakte nachträglich manipuliert ergänzt worden ist und der Nachweis gilt als gesichert. Vielleicht an dieser Stelle als weiterer Hinweis: Ärzte, Krankenhäuser sind gehalten, eine Software zu besitzen, zu verwenden, die erkennen lässt, wenn man nachträglich Änderungen vornimmt. Das war vor vielen, vielen Jahren noch nicht der Fall. Da konnte man das alles so nach gut Dünken machen, auch ein Jahr später einfach noch was hinzusetzen, ohne dass das erkennbar war. Heute sind Ärzte verpflichtet, eine solche Software zu benutzen, wo das dann erkennbar ist, dass man nachträglich noch was hinzugenommen hat. Das ist nicht generell verboten. Es muss nur erkennbar sein. Aber es gibt natürlich einige schwarze Schafe, die eine solche Software nicht verwenden, obwohl sie es gesetzlich müssten. Und es gibt natürlich die, die die Software verwenden, aber Möglichkeiten gefunden haben, das ist ja immer in dem Bereich der IT so, um das nicht kenntlich machen zu müssen, dass man das umgeht, so wie Hacker da aktiv sind in diesem Bereich, gibt es immer diejenigen, die dann Möglichkeiten finden, das zu umgehen. Also die Fälle kommen nicht allzu häufig vor, aber schon ab und zu, dass wir feststellen müssen, die Behandlungsunterlagen sind im Nachhinein abgeändert worden. Das fällt am meisten dann auf, wenn die Krankenhäuser, die Ärzte die Behandlungsunterlagen schon dem Patienten mitgeben oder die holen sich am Tresen ab und dann weiß man nicht mehr oder hat vielleicht nicht vermerkt, dass der Patient die Unterlagen bekommen hat. Und wir fordern die dann über die Kanzlei an oder das Gericht einige Jahre später. Und dann erinnert man sich da nicht mehr dran. Und in der Zwischenzeit hat man vielleicht das eine oder andere dazu geschrieben. Also diese Fälle haben wir. Und dann fällt das natürlich auf. Und das ist dann, muss man schon so deutlich sagen, ein glasklarer Fall des Betruges, konkret des Prozessbetruges, wenn es in einem gerichtlichen Verfahren ist. Und das führt natürlich auch zu strafrechtlichen Konsequenzen für die Ärztin und den Arzt.
Das wäre jetzt meine Frage. Haben wir es hier nicht schon mit zwei Sachen zu tun, also mit einem möglichen Behandlungsfehler und auch einer Straftat?
Ja, das ist ganz klar eine Straftat und die kann auch sehr unangenehme Konsequenzen in strafrechtlicher Hinsicht für die Ärztin, für den Arzt haben.
Wir haben ja schon gesagt, der Fall von Katharina ist noch nicht abgeschlossen. Bei Katharina sieht es aktuell so aus, also die Brust ist nach wie vor erschlafft. Sie hat stechende Schmerzen wegen der Verhärtungen an den Seiten. Sie kann deshalb kein BH tragen, ist in ihren Bewegungen auch eingeschränkt. Also ganz simples Beispiel, sie kann keine Wäsche bügeln. Im Sommer traut sie sich nicht zum Schwimmen zu gehen. Die Lust auf Sex ist ihr auch vergangen und sie leidet wirklich an depressiven Phasen, in denen sie so gut wie gar nicht mehr das Haus verlässt. All das hängt jetzt wie so ein Rattenschwanz da dran. Wo steht ihr denn aktuell in Katharinas Fall und was fordert ihr?
Also wir haben jetzt das Gutachten vorliegen, dass die verschiedenen Fehler, über die wir schon gesprochen haben, auch im Einzelnen nochmal darstellt. Wir haben unseren Vortrag zur Aufklärung, die auch sachverständigenseits bestätigt worden ist, dass diese unzureichend ist. Und es wird demnächst einen Verhandlungstermin geben und wir gehen davon aus, dass das Gericht sich unserer Auffassung anschließen wird, dass es zu einer Verurteilung kommen muss. Wir haben hier ein Schmerzensgeld von mindestens 12.000 Euro angesetzt und weitere materielle Ansprüche wie Verdienstausfall und auch Fahrtkosten und Medikamentenzuzahlung. Vielleicht zum Schmerzensgeld nochmal 12.000 Euro. Klingt nicht allzu viel, ist in diesem Bereich aber im Rahmen des völlig Üblichen. Man stellt immer, zumindest als guter Anwalt, und das werden aber auch die meisten wissen, einen sogenannten unbezifferten Antrag. Also man stellt den Antrag, dass es zu einer Schmerzensgeldverurteilung kommen soll, der Höhe nach im Ermessen des Gerichts. Also man benennt keinen Betrag, zumindest nicht im Antrag. Man schreibt dann nachher in der Begründung zur Höhe des Schmerzensgeldes schon einen Betrag, aber nie im Antrag. Das macht man nicht, weil das Gericht ist auch nicht daran gebunden. Also das ist einer der ganz wenigen Fälle, wo das Gericht nicht an die Höhe gebunden ist. Also man möchte 12.000 Euro haben beispielsweise, kann das Gericht auch 20.000 Euro ausurteilen. Das ist beim Schmerzensgeld eine Besonderheit. In anderen Fällen bekommt man immer nur maximal das, was man auch betragsmäßig eingeklagt hat. Auch wenn das Gericht meint, der Verdienstausfallschaden ist nicht nur 5.000, wie man geltend gemacht hat, sondern 50.000, kann es nicht über diesen Betrag von 5.000 Euro hinausgehen. Das ist ihm untersagt. Aber beim Schmerzensgeld, beim unbezifferten Antrag, wie das so im Juristendeutsch heißt, kann das Gericht auch darüber hinausgehen und auch einen höheren Schmerzensgeldbetrag zusprechen.
Ich habe noch drei Fragen, die mir gerade direkt so im Kopf rumgeistern. Ja. Eine Frage ist, das ist ja vielleicht auch ein bisschen peinlich, wenn man sagt, Mensch, ich lasse mir die Brüste, das muss vielleicht auch nicht jeder wissen, kommt darauf an, wie offen da jemand mit umgeht. Gibt es denn viele, denen sowas passiert, die dann auch einen Anwalt wie dich aufsuchen?
Ja, das wird in dem Bereich sicherlich so sein, dass da doch eine hohe Dunkelziffer ist von Fällen, die nicht ans Tageslicht kommen, wo sich die Mandantin, die Patientin in diesem Fall scheut, zum Anwalt zu gehen. Diese Scheu sollte man aber ablegen. Also wir Anwälte in diesem Bereich sind nichts anderes als wie der Frauenarzt, den das auch nicht mehr wirklich interessiert. Das ist für uns ein Fall XY und da muss man überhaupt keine Scham und Scheu haben. Also das wirklich ablegen und sagen, nee, ich gehe dem Ganzen nach. Und das ist auch nicht anders bei den Gerichten, die Arzthaftungskammern, die Arzthaftungssenate haben das jede Woche auf dem Tisch. Also das ist keine Besonderheit mehr, wo man dann irgendwo Schei sein müsste. Nein. Wenn man dann lieber mit einer Anwältin drüber spricht, ist ja auch manchmal der Fall, dass man lieber zur Frauenärztin geht oder zur Urologin geht als Frau. Das ist ja fein und das gibt es die Möglichkeiten. In vielen Kanzleien sind ja mehrere Geschlechter vertreten und dann kann man sich auch konkret wie in diesem Fall an eine Frau wenden. Aber was wirklich nicht angebracht ist, aus Scheu, da das nicht weiter zu verfolgen, das ist wirklich der völlig falsche Weg.
Ja, ich habe dir die Frage gestellt, weil wir vielleicht jetzt gerade auch Hörerinnen haben, die in so einer Situation sind. Deswegen geht ans Tageslicht, traut euch und versucht herauszufinden, ob da nicht vielleicht ein Ärztefehler vorlag. Dann würde mich natürlich auch bei Katharina jetzt noch interessieren, plant sie denn das nochmal wieder reparieren zu lassen? Sage ich jetzt mal so, wie als wäre ich jetzt hier Automechaniker. Aber will sie sich denn nochmal an den Brüsten operieren lassen, weißt du das?
Ja, das ist der Gedanke nicht nur von Katharina, sondern von vielen anderen auch, dass man sich irgendwann nochmal in ärztliche Hände begeben möchte, um eine Korrektur herbeizuführen. Das ist oftmals eine Frage der Kosten. Solange man dann keine Schadensersatzleistung erhalten hat, ist man vielleicht finanziell nicht in der Lage, eine weitere Operation bezahlen, weil die Krankenkasse tritt ja dann nicht unbedingt ein oder in allerseltensten Fällen und man hat vielleicht lange gespart auf diese Operation und hat jetzt nicht die finanziellen Mittel. Vielleicht ändert sich das im Fall von Katharina mit einer Verurteilung, die dann rechtskräftig wird, dann hat sie die Mittel und wird es dann auch vielleicht angehen. Für viele ist es dann aber auch ein Problem, dass man ein Stück weit das Vertrauen zu den Ärzten verloren hat. Da muss man dran arbeiten und das vielleicht wieder neu aufbauen, weil man kann die natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Das wäre fatal, weil dann dürfte man nie wieder zum Arzt gehen. Also ich kann mir aber gut vorstellen, dass das eine Problematik ist, die eine Zeit der Aufarbeitung benötigt. Aber dann sollte man sich wieder vertrauensvoll in die Hände der Ärztinnen und Ärzte begeben. Und ja, ich denke, beim nächsten Mal wird dann auch alles gut gehen. Und wenn man die Ärztin, den Arzt sorgfältig ausgewählt hat und dann, damit man dann auch wieder in die Lage sich versetzen kann, in dem Fall mit seinen Brüsten zufrieden zu sein.
Von drei Fragen habe ich zwei gestellt. Eine bleibt noch übrig und die betrifft den behandelnden Arzt. Gab es denn oder gibt es denn da auch aktuell strafrechtlich ein Verfahren gegen ihn, weil er die Unterlagen manipuliert hat? Haben soll, noch ist mutmaßlich das Ganze.
Ja, ist schon gar nicht mehr mutmaßlich, weil das zumindest seitens des Sachverständigen bestätigt worden ist und das auch insoweit mittlerweile zugestanden ist. Ja, also die Akte wird wahrscheinlich nach Abschluss des zivilrechtlichen Verfahrens an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden.
Ja.
Und dann gibt es auch ein Verfahren wegen Prozessbetruges und möglicher anderer Delikte.
Da ist Katharina auf jeden Fall an den falschen Arzt geraten, muss man sagen.
Aber das ist somit einer der häufigsten Fälle, der bei uns vorkommt. Also ich glaube, es vergeht kaum eine Woche, wo wir nicht einen Brustfall, nennen wir die immer ganz gerne, haben. Viele auch im Ausland. Da hatten wir auch mal eine Folge und wird auch noch mal eine separate kommen. Also das ist schon eine Thematik, Schönheitsoperationen, so umschreibe ich sie mal ein bisschen untechnisch, die kommen sehr, sehr häufig vor. Und wir werden auch darüber sprechen, dass viele Verfahren in diesem Bereich auch nicht unbedingt positiv ausgehen. Beispielsweise nach Brustoperationen eine Kapselfibrose ist eine sehr oftmals aufkommende, schicksalhafte Komplikation. Und die darf nicht verwechselt werden mit einem Fehler des Arztes. Also meistens kommt es dazu wirklich schicksalhaft und dann hat der Arzt eigentlich nichts falsch gemacht. Aber die erste Vermutung ist, Mensch, da muss ja was schiefgelaufen sein. Das ist meistens nicht so. Oder nach Liposuktionen, also nach Fettabsaugen, kommt es auch mitunter zu Dellenbildungen, die als unschön wahrgenommen werden. Auch das ist in den seltensten Fällen auf einen Fehler der Ärztin, des Arztes zurückzuführen, womit man sich dann im Vorfeld einfach auseinandersetzen muss, dass das auch passieren kann, dass das Ergebnis auch schlechter ist als vorher. Darum der Rat, bevor man so eine Operation angeht, sich wirklich mit allem auseinanderzusetzen, auch mit der Gefahr, dass es nicht so aussieht, wie man das gerne hätte.
Den weisen Rat von dir nehmen wir natürlich noch mit und damit sind wir durch für diese Woche. In der nächsten Woche bekommt ihr von uns einen neuen Fall aus Peters Kanzlei, Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und wir freuen uns auf nächste Woche und auf euch und bis dahin, tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.